Labor Inside, Folge 15. Pankreasdiagnostik, warum weniger oft mehr ist?
Hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist René Zartnicker. Ich werde euch heute als Moderator durch diesen Podcast führen. Ich bin seit etwa 10 Jahren Labormediziner und als OH tätig, zuerst als Assistenzarzt und dann als Facharzt für Labormedizin. Und mir gegenüber sitzt heute der Professor Georg Endler, der hoffentlich meine ganzen Fragen zu diesem Thema adäquat beantworten kann. Hallo, lieber Georg.
Ja, danke für die Vorstellung. Mein Name ist Georg Endler. Ich bin seit 25 Jahren Labormediziner, habe altersbedingt einen Professor deswegen bekommen und ich freue mich, mit dir über ein Thema zu plaudern, wo weniger oft mehr ist. Und wir reden hier eigentlich, wo man besser vielleicht gezielt diagnostizieren sollte, als screenen sollte, über die Pankreasdiagnostik. Und Pankreas ist so etwas ganz Komisches, wie du weißt. Das liegt irgendwo hinter dem Magen. Das ist so ein komisches Organ. Aber ganz wichtig, die Drüse produziert unsere Verdauungsenzyme. Also ohne die könnten wir unsere Nahrung nicht verdauen. Und es gibt die endokrine Pankreasfunktion, das ist auch eine Hormondrüse, über die reden wir dann in einem anderen Kapitel bei der Diabetesdiagnostik. Das ist vor allem das Insulin, das dort produziert wird in den Inselzellen, und das Glucagon, das weniger wichtig ist. Aber heute geht es mehr oder weniger um diese exokrine Pankreasfunktion, also um diese Verdauungsenzyme.
Du, danke dir, lieber Georg. Ich möchte gern vorher noch ganz kurz auf unsere Interessenskonflikte eingehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Eben dieser Podcast wird im Allgemeinen zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxislabors.at. Wir sind eben eine große Wiener Gruppenordination für Labormedizin. Sind auch sehr stolz, dass wir unsere Kunden und Patienten das gesamte Spektrum der Labormedizin anbieten können, das es derzeit am Markt gibt, und das zu einer sehr hohen, bestmöglichen Qualität. Und natürlich ich und auch Professor Endler eben sind auch bei Labors.at tätig und verdienen hier natürlich auch unser Einkommen.
Und als fachärztlich geführtes Labor sind wir natürlich sehr dahinter, Ihnen die bestmögliche Qualität bei der Laboranalyse zu bieten.
So, lieber Georg, also wie du schon gesagt hast, das Thema heute ist Pankreas, weniger ist mehr. Und eigentlich ist mir dann natürlich aufgefallen, die beiden Hauptenzyme, die man ja eigentlich bei der Pankreasdiagnostik benutzt, Amylase und Lipase, sind ja, also ich mochte noch dazu sagen, ich bin sehr oft am Vidierplatz und sehe sehr viele Patientenbefunde. Und eigentlich sind die bei sehr vielen Befunden scheinbar in einem Profil mit drin, das halt die Ärzte für sich angelegt haben.
Das ist richtig und sind auch wahnsinnig oft erhöht. Kurz zur Pathophysiologie: Beide sind Verdauungsenzyme, die eigentlich in den Dünndarm ausgeschieden werden sollen. Wenn es da zu irgendeinem Problem kommt, zu einer Pankreasentzündung, vielleicht einem verlegten Gallengang, dann wird ein Teil davon auch im Blut ausgeschieden und dann sind diese Werte im Blut erhöht. Soweit die Theorie. Was messen wir bei der Lipase? Bei der Lipase messen wir die Fettspaltung, das heißt, wir messen in unserem Chemietest, wie Mono- und Diglyceride gespalten werden. Das kommt zu einer Farbreaktion, damit können wir die Aktivität dieses Enzyms sehr gut bestimmen. Und bei der Amylase bestimmen wir sozusagen die Spaltung von Oligosacchariden, also von kurzen Zuckerketten in einzelnen Zucker, und können dann die Glucose direkt nachweisen und damit sozusagen sehr gut den Nachweis der Pankreasamylase bestimmen. Kurz, es gibt verschiedene Formen. Es gibt auch eine Speicheldrüsenamylase, die wir bei unserem Test nicht bestimmen. Wir bestimmen spezifisch nur das Enzym, das Pankreasamylase heißt. Aber wir haben das gleiche Problem, wie du bereits angesprochen hast. Das ist nicht nur bei Pankreasentzündungen erhöht, sondern kann auch bei jedem Virusinfekt erhöht sein, bei jedem gastrointestinalen Infekt. Klassischerweise ist es natürlich auch bei Entzündungen der Speicheldrüse erhöht, aber wir sehen es oft bei Erkältungen oder irgendwelchen Magen-Darm-Erkrankungen, dass es ebenfalls erhöht ist. Und bei uns haben fast 10% der Patienten, die bei uns eine Lipase- und Amylase-Bestimmung haben, erhöhte Pankreaswerte. Warum sind erhöhte Pankreasenzyme so ein Problem? Wir fürchten uns alle ja vor der Pankreatitis, wie du weißt.
Ja, also als Kliniker nehme ich an, wird das ein Hauptproblem sein, wenn ich natürlich die klinischen Symptome aus irgendeiner Art und Weise dafür habe.
Also eine akute Pankreatitis ist immer ein Notfall, der akut behandelt gehört. Und das Leitmotiv dabei oder der Leitmarker sind einerseits sehr hohe Entzündungswerte, also ein sehr hohes CRP, und erhöhte Lipase und Amylase. Und damit kommen wir auch zum ersten Punkt. was mache ich, wenn das CRP jetzt nicht erhöht ist oder wenig erhöht ist und die Lipase und Amylase erhöht sind, dann kann ich das eigentlich ignorieren, dann ist es sicher keine akute Pankreatitis und kann das mehr oder weniger etwas mit Entspannung sehen.
Also darf ich noch einmal kurz zusammenfassen, was du gerade gesagt hast für den klinisch tätigen Arzt. Also du würdest empfehlen, erstens Symptome sollte der Patient haben, richtig, damit man die beiden Amylase-Lipase
misst. Das heißt Oberbauchbeschwerden.
Und man sollte auch immer das CRP mitmessen.
Richtig.
Und wenn das CRP nicht erhöht ist und Amylase und Lipase erhöht sind, dann kann man davon ausgehen, dass es keine Pankreatitis ist.
Das ist keine akute Pankreatitis, auch keine chronische. Auch chronische Pankreatiten haben ein leicht erhöhtes CRP. Eine akute Pankreatitis hat ein massiv erhöhtes CRP, das einem richtig ins Auge springt. Und die Patienten sind schwer krank. Natürlich, es gibt so heikle Fälle, auch ein Magen-Darm-Infekt kann einmal Oberbauchbeschwerden machen. Und natürlich wird auch da die Amylase, Lipase leicht erhöht sein. Aber in den seltensten Fällen ist das CRP deutlich erhöht. Und damit kann ich das recht gut unterscheiden und spare damit sehr vielen Patienten ein akutes Oberbauch-CT und das entsprechende Drama.
Würdest du aus deiner Erfahrung empfehlen, wenn ich jetzt eine erhöhte Amylase-Lipase habe, zahlt es sich aus, dass man sagt, man macht eine Verlaufskontrolle, wenn ich mir ganz unsicher bin?
Wenn der Patient sonst keine Beschwerden hat oder klare Beschwerden hat, kann man es machen, muss aber nicht. Ganz kurz auch noch zum Lehrbuchwissen. Manche Patienten haben permanent erhöht, meistens eine Amylase. Das kann eine sogenannte Makroamylase sein. Man muss dazu sagen, ich habe sowas in den letzten 25 Jahren nie wirklich bewusst gesehen. Manche Patienten haben einfach konstitutiv leicht erhöhte Amylase. Das ist so, das muss nicht unbedingt einen Krankheitswert haben. Aber laut Lehrbuch gibt es auch die sogenannte Makroamylase. Wenn man das unterscheiden möchte von einem wirklich erhöhten Amylasespiegel, empfehlen die alten Lehrbücher, dass man die Amylase im Harn bestimmt. Kann man machen, aber ohne Klinik hat auch das keine Konsequenz.
Ja, das ist schon einmal sehr gut zu wissen. Und weißt du noch, gibt es noch weitere Parameter, die ich auch benutzen könnte?
Grundsätzlich ist dann eher die Frage, wenn jemand massiv Oberbauchbeschwerden hat und Amylase-Lipase erhöht und das CRP erhöht, ist es relativ klar, dann muss ich zur Bildgebung gehen, schauen, was da los ist und was auch die Ursache ist. Sehr oft ist es der Alkoholkonsum oder Gallensteine und beides muss man behandeln entsprechend. Also gerade die Gallensteine sollte man akut behandeln. Das heißt, da sollte auf jeden Fall die Bildgebung sein. Grundsätzlich für die Pankreatitis-Diagnostik selbst ist das im Allgemeinen ausreichend. Ein anderes Thema ist die exokrine Pankreasfunktion. Das heißt, wenn das Pankreas zu wenig Verdauungsenzyme produziert, haben die Menschen Verdauungsstörungen, oft Durchfälle, Blähungen, Fettstühle, nehmen ab, haben zum Teil eine Mangelernährung und haben das Gefühl, dass sie Nahrung schlechter vertragen. Das ist ein bisschen ein Problemfeld bei uns. Warum? Wir können sehr wohl im Stuhl sozusagen auch Verdauungsenzyme messen. Wir messen üblicherweise die Pankreaselastase. Das heißt, wir messen ein Enzym, das vom Pankreas ausgeschieden wird im Stuhl. Wenn das in Ordnung ist, dann kann ich davon ausgehen, dass der Patient keine schwere Pankreasinsuffizienz hat. Allerdings, diese Pankreaselastase ist erst dann vermindert, wenn das Pankreas mehr als 80% seiner Funktion eingebüßt hat. Das heißt, dazu muss er schon eine recht ausgeprägte Pankreasinsuffizienz haben. Und das Thema ist, was ist, wenn das gerade eine beginnende Schädigung ist? Das ist schwierig, da haben wir eigentlich keinen vernünftigen Test im Labor dafür. Wenn so etwas vermutet wird, dass der Patient sozusagen irgendwie Verdauungsbeschwerden hat, würde ich eher nicht aufs Labor zugehen, sondern dem Patienten einfach versuchsweise Verdauungsenzyme geben. Gibt es auch als Tabletten zu den Mahlzeiten. Und einfach dann schauen, gibt es eine klinische Besserung. Dann kann es durchaus sein, dass es eine leichte Pankreasinsuffizienz gibt, die wir im Labor nicht feststellen können. Es gibt auch noch alte Marker, wo man das sozusagen feststellen kann. Früher hat man den Fettgehalt im Stuhl bestimmt. Das ist uns Gott sei Dank bereits erspart geblieben. Da hat man versucht, mit irgendwelchen Färbungen im Stuhl Fetttröpfchen nachzuweisen. Eine eher, sagen wir, mühsame und schwierige Tätigkeit. Und auch etwas, was nicht wirklich spezifisch ist. Da muss jemand schon eine massive Pankreasinsuffizienz haben, dass er massive Fettstühle hat. Und üblicherweise, wenn er Fett nicht verträgt, wird er weniger Fett essen und dann habe ich auch weniger Fettstühle. Also das ist ein Marker, der eigentlich getrost verlassen wurde und sämtliche Labortechniker sind dankbar, dass sie das nicht mehr machen müssen.
Also darf ich wieder kurz zusammenfassen? Du unterbrichst mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Also zur Beurteilung des exokrinen Pankreas gibt es eben diese Pankreaselastase. Die kann man auch bei Labors.at bestimmen. Wobei man dazu sagen muss, eben bitte aufpassen, die wird erst dann wirklich pathologisch, wenn bereits 80% des Pankreas beschädigt sind. Und ansonsten eher die Empfehlung, eben Abklärung zum Beispiel durch die Gabe von Enzymen, Verdauungsenzymen und dann klinisch testen, ob der Patient.
Ob es dem Patienten besser geht damit. Und die zweite Take-Home-Message: Bitte keine Routine-Testen auf Amylase-Lipase, sondern wirklich nur bei Symptomen und bei einer gezielten Fragestellung, um eine Pankreatitis auszuschließen. Dafür sind diese Marker fantastisch. Das, was im Lehrbuch auch beschrieben ist, ist, dass die Lipase ein bisschen sensitiver ist als die Amylase. Sehen wir in der Praxis eigentlich nicht. Wir haben beide unspezifisch erhöht. Wir haben auch bisher kein Muster gefunden, wann eher Lipase oder wann Amylase erhöht sind, bei welchem Infekt. Also da können wir in der Praxis nicht so nachvollziehen, wie es in der Theorie beschrieben wird, aber es wird schon etwas dahinter sein. Aber je mehr man testet, desto mehr Verdachtsdiagnosen habe ich dann und desto mehr Befunde muss ich nachher abklären. Und das nützt nicht unbedingt dem Patienten, wenn ich sozusagen da diagnostisch in die Irre gehe und irgendwo falsch abbiege und versuche, Dinge abzuklären, die nicht das klinische Problem sind, an dem der Patient jetzt leidet.
Also eigentlich ein sehr spannendes Thema. Hat relativ viele Befundungen erfolgt eigentlich durch Amylase-Lipase. Ja. Aber eigentlich merkt man eben, wenn ein Spezialist davon erzählt, dass es nicht immer ganz so notwendig ist. Richtig. Und man das sich auch mal, wenn die Klinik dazu empfiehlt, auch mal sparen könnte, theoretisch. Ja.
Und eine akute Pankreatitis ist Gott sei Dank recht selten. Das muss man auch sagen. Und klinisch so eindrucksvoll, dass das immer auffällt. Die übersieht man nicht. Das war's schon wieder für heute.
So, zum Abschluss hätte ich noch eine Bitte. Wenn euch eben dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eben folgt und auch eine positive Bewertung abgebt. Die hilft damit sehr, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Und wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, empfehlt ihn heute jemand anders weiter, den ihr nicht mögt. Auch so würden wir natürlich mehr Zuhörer bekommen. Und wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Und wir freuen uns auch sehr über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Und diese bitte per Mail an fortbildung@labors.at, genauso wie etwaige Themenvorschläge für neue Folgen senden. Und wir sind natürlich sehr bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen getrennt darzustellen und auch persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Bitte beachtet auch, dass die medizinische Wissenschaft auf Versuch und Irrtum beruht und dass sich Erkenntnisse natürlich immer ändern können. Wir sind derzeit im Stand Mai 2026. Und bitte beachtet auch, dass wir Labormedizin ein bisschen auch eine einfache Sicht auf diese Welt haben. Also prinzipiell, wir machen eigentlich Analytik aus Blutröhren mit einem Durchmesser von 16 mm und das entspricht eigentlich auch unseren Patienten. Das heißt, dieser Podcast kann natürlich nicht ein Gespräch mit einem Hausarzt ersetzen, wenn hier auch Patienten ihm zuhören und der ihm einen auch seit Jahren kennt, der ihm alle Symptome kennt und eben alle Vorbefunde, die wir ja nicht haben. Und dann ist eben noch wichtig, dass wir auch darauf hinweisen wollen, dass dieser Podcast eigentlich für medizinisches Fachpersonal gedacht ist. Deshalb auch der Satz davor eben. Georg, ich möchte mich noch herzlich bei dir bedanken, dass du heute bei diesem Podcast Frage und Antwort gestanden hast.
Danke fürs Moderieren.
Danke dir.
Und danke auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden.